So, und jetzt viel Spaß mit der netzphilosophischen Matinee.
Sehr, sehr gut. Schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid alle gut durch die Nacht gekommen und wollt euch ein bisschen unterhalten lassen. Mein Name ist Ayuvo, die meisten kennen mich. Ich bin so der damals Beauftragte vom Club, aber ich habe hier eine andere Funktion. Und zwar bin ich Beiratsmitglied des Dresdner Technikphilosophievereines. Das ist ein Zusammenschluss von Menschen, die hier an der TU Dresden sich mit Philosophie beschäftigen, und zwar in dem Sinne, dass es um Interaktionen zwischen uns Menschen und Technologie im weitesten Sinne gibt. Und wir wollten euch mal vorstellen, was diese Leute inzwischen alles gedacht und aufgeschrieben haben, über das wir uns im Chaos entweder schon lange unterhalten, über das wir aktuell diskutieren oder worüber wir dringend mal reden sollten. Und das Ganze wollen wir ein bisschen unterhaltend machen, der frühen Stunde am Hacker-Vormittag geschuldet, einfach mal euch eine Dreiviertelstunde unterhalten, und wir sind danach interessiert, das heißt so schön Q&A, Question and Answers, dann sind wir interessiert, ja, auch an Fragen, aber gerne auch an Kommentaren. Also wenn wir hoffentlich in der Dreiviertelstunde soweit sind und noch 10, 20 Minuten Zeit haben, dann würde ich ein Mikro in den Saal geben, und vielleicht hat der eine oder andere von euch einen wertvollen Gedanken, den er einfach mal dann mit uns teilen möchte. Ich darf euch erstmal vorstellen, der Reihe nach, die Manja, die Nadine und den Paul, alle drei Mitglieder bei Netphiltech und in unterschiedlichen Funktionen technikphilosophisch tätig hier in Dresden. So, herzlich willkommen beim Chaos. Ihr dürft ja gleich mal erzählen, wie ihr so eure Wege zum Chaos gefunden habt und warum ihr das interessant findet und warum ihr mich eingeladen habt, euer Chaosbeauftragter zu sein und was das Ganze eigentlich soll. Na, das wollen wir euch ein bisschen vermitteln. Ja, was ist ein Philosoph? Ist ja auch nicht einfach so, dass es eine Frage gibt und einen Menschen, der sich berufen fühlt und drüber nachdenkt und Ergebnisse dazu mitteilt, sondern der Philosoph überlegt sich ja erstmal, wer bin ich eigentlich, wie komme ich eigentlich dazu, was ist eigentlich eine Frage und wie könnte ich eigentlich Antworten formulieren und auf welchem Hintergrund tue ich das und wie würden sie verstanden. Nicht umsonst dauert das Ganze ein bisschen. Und es wird manchmal sehr viel Text produziert. Ich habe manchmal Sorge, dass ich irgendwann mal in Vorbereitung auf Sitzungen so 1800 Seiten PDF-Reader zur Vorbereitung bekomme oder so. Aber die Angst wollen wir euch hier auch ein ganz kleines bisschen nehmen. Was wollen wir heute machen? Manja wird ein etwas geh- oder auch misslungenes Beispiel zur Mensch-Maschine-Interaktion liefern. Wir wollen euch einfach mal zeigen, über was Technikphilosophen so nachdenken und was die praktische Relevanz ist und was wir das Chaos eigentlich davon haben könnten, uns mit diesen Menschen zu unterhalten. Ein anderes ganz wichtiges Thema, viele von euch wissen es vielleicht, das letzte Kongressmotto war Tuvat, und im Rahmen von Tuvat haben sich verschiedene Gruppen im Chaos zusammengetan, um über Dinge nachzudenken, über die wir vielleicht mal Antworten geben müssen, wenn wir denn gefragt werden, und dann sollten wir vorbereitet sein. Eine dieser Fragen ist im weitesten Sinne Automation, Arbeit 4.0, Zukunft der Arbeit oder auch, um es in dem Buch von Frank und Constanze von 2013 zu sagen, arbeitsfrei, Besuch bei den Maschinen, die uns die Arbeit abnehmen. Und da fehlt noch ein zweiter Teil. Dieses Buch endet mit einem Kapitel, das nennt sich die Automatisierung des Geistes. Und jenseits von dystopischer Science-Fiction, da gab es vor zwei Wochen auf dem MRM-CD einen schönen Vortrag zu, jenseits von dystopischer Science-Fiction ist es vielleicht auch notwendig, dass wir uns mal überlegen, was wir Menschen sagen, die uns vielleicht schon in ein paar Monaten fragen, ja sag mal, werden wir in 3 Jahren, in 4 Jahren oder in 10 Jahren alle keine Arbeit mehr haben? Und das ist ja tatsächlich so, wenn man sich so als Chaot exponiert heutzutage, ist ja nicht mehr wie früher, oh Gott, fieser Hacker, sondern die Leute erwarten ja Antworten oder denken manchmal, dass unser einer jetzt aber wüsste, wie es ist und wie es werden würde. Und auf diese Situation muss man sich immer mehr vorbereiten. Und Nadine hat dazu mal was vorbereitet, das wird sie uns dann vortragen. Spoiler, sie bereitet gerade eine viertägige Konferenz oder sowas vor und das ist ein Teil davon. Ja, und Paul freut sich noch, dass er jetzt endlich Doktor der Philosophie ist. Herzlichen Glückwunsch, Paul.
Danke.
Okay, und Paul wird das... Paul wird das mal ein bisschen zusammenbinden und wird uns über Vernunft und Unvernunft erzählen, von Dingen, von denen wir schon immer wissen, dass sie unvernünftig sind, unser Konzept von Login und Passwort, unser Konzept von E-Mail, die seit 30 Jahren kaputt ist und andere unvernünftige Dinge, die so unvernünftig sind in der IT, dass selbst den Philosophen das aufgefallen ist, ohne dass sie dabei über IT nachgedacht haben. Und auf euren Kommentar dazu bin ich auch mal echt gespannt. So, ich glaube, Manja, wenn du Lust hast, dann können wir jetzt mal anfangen mit Mensch-Maschine-Interaktion. Lasst mal auf euch wirken, worüber Technikphilosophen so nachdenken. Viel Spaß.
Ja, hallo.
Ja.
Ich mache auch so einen gewissen Besuch bei den Maschinen, die uns die Arbeit abnehmen und gucke halt dann ein bisschen näher in die Mensch-Technik-Interaktion. Ich bin neben der Technikphilosophie, bin ich auch Diplomdesignerin im Industrial Design und neben meiner Lehre in Philosophie und Ethik beschäftige ich mich halt auch mit dem Anthropomorphismus. Da habe ich letztes Jahr hier an dieser Stelle in einem anderen Gebäude was sagen dürfen zum Anthropomorphismus von Robotern und Avataren. Und so wie ich eben nach diesem Wie in der Roboterentwicklung schaue, so geht auch ein Teil meiner Überlegungen zu neuen Formen des Arbeitens auf Fragen des Wie in der Mensch-Roboter-Interaktion oder Kooperation. Und in diesem Zusammenhang kann man nämlich erstmal klar machen, dass eventuell auch die Gestaltungsentscheidungen, wie Roboter sich bewegen, das Thema des Anthropomorphismus, also der Menschenähnlichkeit, oder auch des Zoomorphismus, der Tierähnlichkeit, tangieren. Roboter oder Automaten, die äußerlich nur wenig an einen Menschen erinnern würden, können Bewegungen vollziehen, die an Tätigkeiten oder Bewegungen des Menschen erinnern. Selbst wenn sie nicht mal selber anthropomorph sind eben. Und sie könnten diese Bewegung sogar auch übersteigern oder ja, in Wiederholung halt auf die Spitze treiben. Und manchmal drängt sich erst bei der Bewegung von Maschinengruppen der Begriff des Tanzes auf. Und so ist der Begriff des Choreografischen heute mein Einstieg, also quer zwischen Kulturwissenschaften, Philosophie und Technikbetrachtung bis hin zum Design. Und da hätte ich fürs Erste gleich mal einen kleinen Film, mal sehen, ob das klappt. Uraltes Teil von 2013, aber ich hoffe, die Grundlage wird erkennbar. Ton ist nicht nötig, obwohl Sie sich natürlich garantiert die Geräusche vorstellen können. Der Tanz der Roboter. Hat selbst mein Töchterchen heute früh gleich erkannt, dass das was Tänzerisches hat. Das ist die Produktion bei VW, das Golf 7, glaube ich. Ich fand das Video einfach perfekt für diesen Einstieg, weil da halt eben kein Mensch mehr dabei ist. Und das schon von 2013, das Video. Natürlich wird jetzt mehr darüber diskutiert, wie dann eben die Kollaboration stattfindet. Da gibt es auch herrliche Videos im Internet, wie dann die Menschen im Kreis tanzen und die Roboter bedienen, also bestücken und so weiter. Hatten wir gerade gestern in der Diskussion, so die Richtung. Und vielleicht könnte man, also hier auch gar nicht unbedingt auf den Begriff des Tanzes kommen, aber dieses Tanzen von Robotern kann man mit John Cage, dem Komponisten, auch mit den Geräuschen vergleichen, die zum Beispiel auch der Verkehrslärm macht. Und John Cage hat in einem Interview eben gesagt, hat das Sound genannt. Und so könnte man diese pure Bewegung, die eine Maschine bei ihren Verrichtungen macht, eigentlich auch mit diesem Sound vergleichen. Also so wie das Akustische uns einfach betrifft und tangiert, so kann auch diese Bewegung auf uns treffen. Und so eine gewisse Parallele zwischen Musik und Sound, beziehungsweise Tanz und Bewegung stattfinden. Und vielleicht ist dieses vermeintliche Tanzen von Robotern also eine Art visueller Sound. Und John Cage hat da dann ganz wichtig darauf hingewiesen, dass er da halt Geräusche meint, die ihrerseits nichts meinen müssen. Also das ergibt sich ja so, dieser Tanz aus dieser ganzen großen Kooperation dieser vielen Maschinen. Und da ploppt natürlich dann auch der Gedanke der Nutzlosigkeit dieser Bewegung. So können wir eigentlich zur Seite legen. Und John Cage meinte aber dazu, er liebt diese Sounds. I love sounds just as they are. Und er sieht halt keine Notwendigkeit, dass sie irgendwas mehr sein müssen als das, was sie sind. Da kommt natürlich dieser künstlerische Charakter jetzt rein. Und es besteht ein Unterschied zwischen Nutzlosigkeit und dem Seinlassen. Das hat ein Kollege von uns von Netfiltech, der Philosoph und Ethiker Gerd Grübler, den ich auch nur empfehlen kann, hier aus Dresden, nämlich betont in seinem Buch Müll, Natur und Zeit, dass dieses Seinlassen des Nutzlosen, also dass die Nutzlosigkeit auch ohne negativen Nutzen betrachtet werden kann. Also wenn man etwas als schädlich beispielsweise einzustufen versucht, dann hat man es ja schon zwischen Nutzen und Schaden und so weiter versucht zu positionieren. Aber er betont eben die Kategorie der Nützlichkeit, also dass man dieses das Nutzlose so außen vor stellen könnte und einfach sein lassen. Also die Bewegungen oder auch den Straßenlärm sein lassen. Jetzt mit Gerd Grübler und John Cage sozusagen. Und wenn nun dieses Wie der Bewegung von Robotern tatsächlich keine Rolle spielt und nur Nebenprodukt ist, das man sein lassen könnte, dann würde ich eben dann auch sagen, I love sounds. Ich liebe diese Bewegung der Roboter. Es hat eine ästhetische Qualität. Das ist auch der Ursprung meiner Beschäftigung mit den Bewegungen von Robotern. Und wenn man allerdings von den derzeit konstatierten und wissenschaftlich gut reflektierten Ästhetisierungstendenzen ausgeht, die so in der ganzen Erschaffung neuer Dinge stattfinden, dann geht es halt auch darum, dass diese Dinge gestaltet werden können und vielleicht auch müssen. Denn jede Gestaltungsentscheidung ist eine Entscheidung, selbst wenn man es sein lässt, wie es aussieht. Also wenn ich nur den Zufall jetzt irgendeiner Ästhetik bestimmen lasse oder also es einfach lasse, dann ist auch das, dieses Seinlassen, mich dem Zufall überlassen, ist dann eine gestalterisch wirksame Entscheidung. Und dann kommt halt dieses Ästhetische tangiert dann auch ethische Belange bis rein ins Soziale. Und da mit diesen Tanzbegriffen muss ich aber erstmal in die Kulturwissenschaft rein, also diesen Tanz mal kurz definieren. Das müssen Philosophen immer, ihre Begriffe ein bisschen abtasten. Und da hat Max von Böhn 1925 in seinem Standardwerk Tanz definiert, dass nur Mensch und Tier tanzen können. Also tanzen können Menschen und Tiere, aber den Rhythmus zu einer bewussten Kunstform zu machen, das können angeblich nur Menschen. Also den Rhythmus, den muss man nicht nur in den Weltkörpern sehen, wie Humboldt das gesagt hat, sondern der Rhythmus findet schon bei uns Menschen statt, Herzschlag, Puls und so weiter. Betont auch dieser Böhn von 1925. Und selbst das Arbeiten geht ja rhythmisch vonstatten. Und so meinte der Ökonom und Arbeitssoziologe Bücher 1899 schon, dass Tanz aus dem Rhythmus der Arbeit hervorgegangen wäre. Und das passt natürlich super zu dem Video hier von VW. Die wissenschaftlich orientierten Versuche einer Definition des Tanzes innerhalb der vergangenen 100 Jahre führen eigentlich dann jetzt nur weg von dem, was wir hier unter Tanz verstehen. In der Technikphilosophie gibt es auch einen Ansatz zu sagen, Technik ist immer das, was man selbst darunter versteht, wenn man über Technik nachdenkt. Und so kann man das eigentlich auch mit Tanz sehen. Also Tanz bzw. Technik als Reflexionsbegriff. Also indem ich darüber reflektiere, bin ich schon drin in der Ahnung des Begriffs. Und ganz ähnlich wie dieser Karl Bücher also vom Hervorgehen des Tanzes aus der Arbeit ausgeht, versucht man nun wissenschaftliche Betrachtung zum Zweckhaften des Tanzes von Tieren.
Ja. Jo, schau mal.
Zu finden. Denkt man gleich an die Kraniche, ne? Die sind ja so die machen so wunderschöne Ästhetik im Tanz und das soll natürlich Ausdruck der Erregung sein, Balz, bla bla bla. Oder diese Mückenschwärme, die ja halt Summtöne und Pheromone freisetzen und natürlich auch wieder Fortpflanzung. Aber als Betrachter stellen wir dieses Ästhetische fest. Das kann ein Genuss sein, einfach den Kranichen zuzugucken und das einfach mal wegzulassen, auch wieder sein lassen. Die Ahnung davon, ja klar, die wollen hier halt sich vermehren. Und das ist halt dann auch, da nähern wir uns der Definition des Ästhetischen, was jetzt dann im Rahmen dieser Tanzgeschichte eben ganz relevant ist. Der Philosoph Martin Seel bezeichnet Wahrnehmungsprozesse als ästhetisch, die durch Selbstzweckhaftigkeit und Selbstbezüglichkeit gekennzeichnet sind. Also wenn diese Beobachtung dieses Kranichtanzes was mit mir macht, da sind wir schon ganz nah am Ästhetischen dran. Dieser Vollzug des Zusehens und dabei mich zu spüren sozusagen, ist schon ein ganz großer Wert am Ästhetischen, weil es einfach für nichts anderes da ist als für jetzt und hier. Mal ganz einfach gesagt. Und ganz ähnlich kann es einem halt auch in der Produktion von Audi, VW, Mercedes gehen, wenn man da sich mal auf diese Roboter einlässt. Und die Künste haben natürlich dieses Zeug auch versucht, für sich zu nutzen. Es gibt ganze Ballettstudien für Tänze mit Robotern und Balletttänzern. Ich würde eigentlich mehr Tänze von Robotern und also im Arbeitskontext noch sehen wollen. Da suche ich immer ganz schön, weshalb manche Videos von mir auch etwas älter sind. Aber was hier vor relativ kurzem, vor 2 Jahren oder so, hier in Dresden stattgefunden hatte, waren die Black Flags von William Forsythe. Da hat er einen KUKA-Roboter, ich weiß gar nicht, wer das, ich hoffe, es haben einige mitgekriegt, diese riesengroßen, 2 Etagen hohen Flaggen schütteln lassen. Natürlich auch alles programmiert, klar, aber ästhetisch ein Genuss. Man hört in dem Video auch eigentlich nur dieses das Typische, was für mich auch eine ästhetische Relevanz hat. Ja, und interessant ist eben halt dieser Tage, wo zunehmend versucht wird, eine geordnete Mensch-Roboter-Kooperation oder Kollaboration in Produktionsabläufen zu erreichen und zu nutzen, wie das dann zusammenspielen soll, weil sich ja immer irgendwer an irgendwen anpassen muss. Die 2 hier sind ja auch aufeinander angepasst, das könnte sonst sehr lustig aussehen, wenn die Fahnen sich berühren würden. Das hat auch ein Wind gemacht, das war toll da drin. Man konnte aus der oberen Etage, genau, konnte man das noch ganz anders erleben. Da kam die an einem vorbei, es war grandios. Ja, und aus der Produktion wiederum, also das war hier in Dresden im Lipsius-Bau, und dann habe ich noch ein weiteres Beispiel, auch aus Dresden, Infineon. Das war auch das, was der Ayuvo vorhin meinte. Aus der Produktion bei Infineon weiß ich eine Anekdote zum Umgang mit diesem Reinraum Luftqualitätsüberprüfungsroboter, der dort Amor heißt. Das ist aus Thüringen halt, diese Roboterplattform. Und Umgang versteht sich in diesem Zusammenhang, ich habe leider kein Beweisvideo davon, ich müsste mal bei Infineon vielleicht doch mal anfragen, wenn ich öfter darüber rede. Umgang im Sinne von umgehen. Die Infineon-Mitarbeiter, die wissen nämlich, dass der aufhört zu fahren, wenn sie ihm zu nahe kommen, und deswegen tanzen die förmlich um den rum. Und davon hätte ich gern mal ein Video, also wer da irgendwie Connections hat, das, ja, oder müsste man die förmlich, also müsste man Überwachungsvideos ausnutzen, weil die, wenn man denen das sagt, dann machen die das ja nicht mehr. Und das ist hier so ein Image-Video, da kriege ich die Quelle auch gar nicht mehr. Das haben die jetzt nämlich um die Menschen bereinigt. Die gibt es einfach nicht mehr. Die sind rausgeschnitten aus dem Video, das steht noch online. Und den Roboter leider auch nicht mehr. Das ist eine Konserve, die ich mir mal vor 2, 3 Jahren gezogen habe. Und ich bin froh drüber. In diesem Imagefilm fährt der Roboter natürlich eleganterweise um die Menschen rum, die gerade ihrerseits stehen. Dadurch gibt es diese Kollision nicht. Und die Kollisionen passieren natürlich auf schmaleren Wegen, das ist auch klar. Also, und da bleibt er dann stehen. Ich habe gestern extra nochmal nachgefragt bei meinem Kontakt, sozusagen, ob das immer noch so ist, weil man könnte ja denken, die passen sich besser aneinander an. Aber der muss ja einfach, die haben ja dieses 3-stufige Sicherheitssystem, der muss ja einfach anhalten, sobald ihm jemand zu nahe kommt. Ja, und weil eben die Räume nicht groß sind, ergibt sich diese fast unterhaltsame Choreografie. Eine eigentlich sozial orientierte Choreografie seitens der Menschen. Und die Kunst spitzt das eben ihrerseits zu. Auf Ballett. Dabei gibt es herrliche soziale Choreografien innerhalb der Produktion. Und wie ein Roboter sich bewegt, ist also auch eine Gestaltungsentscheidung, wenn es nicht nur ein reiner Nebeneffekt ihrer Entwicklungsentschlüsse ist. Und ja, diese Entscheidung, wie die Bewegungen aussehen, ist immer gestalterisch wirksam, selbst wenn ich mich da nicht entscheide. Und daher wäre mein Vorschlag, eben diesen Begriff der Choreografie für die Gestaltung von Bewegungsabläufen bei Robotern auch gelten zu lassen. Choreografie kann man einerseits, also kann man auch aus 2 Perspektiven sehen, einerseits im Sinne von Aufschreiben, also Choreografien, also die Bewegungen oder den Gesang des Chores aufschreiben, schon im antiken Drama. Und andererseits natürlich auch im Sinne von Gestaltung von Bewegungen, also dass ich das plane. Ist ja klar, so versteht man den Choreografen heute auch eigentlich. Und so kommt dann so ein Dynamisierungsbegriff mit rein, das Prozesshafte, die Improvisation und alle diese Begriffe passen eigentlich auf das Infineon-Beispiel auch schon mit drauf. Und in dem Zusammenhang sind diese Choreografen und Choreografinnen der Knotenpunkt zwischen Prozess und Notation, also auch ein bisschen zur Archivierung von Bewegungsabläufen. Und das kann man auch übertragen auf Entwickler und Designer in der Robotikentwicklung bis hin zu Avatarbewegungen auch. So die Richtung. Und das hat dann halt im Sinne dieser Gestaltungsentscheidungen auch eine ethische Relevanz. Und wenn man dann noch näher hinsieht zu den Roboterbewegungen, selbst hier die Freiheitsgrade und so weiter, das engt mich ein, das umspannt meinen Spielraum, aber ich habe darin Spielräume, die für den Gestalter und Entwickler relevant sind, wo er dann Entscheidungen trifft, die man ethisch sozusagen moralisch deuten kann. Und nur überhaupt durchs Aufschreiben der Choreografien kann man das heutzutage auch analysieren. Das ist natürlich höchst relevant. Und wenn man nun davon ausgeht, dass man Bewegungsmuster von Maschinen und Maschinengruppen als eine Art Tanz und ihre Gestaltung als eine Form der Choreografie bezeichnen kann, dann sollte man im Rahmen der Technologiereflexion vielleicht auch einmal die neueren Überlegungen zum Sozialen in Tanz einbeziehen. Die überlegen sich nämlich tatsächlich auch unter dem Begriff der sozialen Choreografie, was über die Wirkung von Bewegungen im Alltag. Soziale Ordnung wird auf der Ebene des alltäglichen Körpers und des Miteinanders zwischen den Körpern hergestellt, sagt auch so ein Theoretiker der sozialen Choreografie. Und das erlebt man zum Beispiel, wenn man im Bus fährt, wenn man hinten sitzt am Fenster und dann aussteigen will, da entsteht dann auch so eine soziale Choreografie, wie man sich so als Mensch dann so langsam Tasche nehmen irgendwie, dann begreift der Mensch, dass man jetzt weg will. Dann teilweise bewegen die Leute sich parallel und dann, das ist choreografisch und das ist sozial abgestimmt. Das bestimmt auch unser Miteinander, das hat dann eben soziale bis hin zu moralischen Auswirkungen. Oder wenn man auf dem Fußweg, sollte man wissen, dass man rechts aneinander vorbeigeht. Wer das nicht beachtet, der geht auf Kollisionskurs manchmal, obwohl das ja vom Straßenverkehr wiederum kommt, ne? Aber das findet im direkten sozialen körperlichen Kontakt statt. Und so werden halt auch soziale Ordnungen installiert. Diese soziale Ordnung des rechts aneinander Vorbeigehens auf einem schmalen Fußweg ist installiert durch die technische Entwicklung des massenhaften Fahrzeugfahrens. Und so werden selbst soziale und politische Vereinbarungen verkörpert eigentlich, Verhaltensnormen, Bewegungsabläufe. Und das versucht die soziale Choreografie zu reflektieren. Und ja, und die soziale Robotikentwicklung wiederum beschäftigt sich ja nach den allgemeinen Definitionen mit teilautonomen Maschinen, die in Befolgung sozialer Regeln wiederum, die man auch irgendwo hernehmen muss, mit Menschen interagieren und kommunizieren und zuweilen humanoid bzw. anthropomorph aussehen und so weiter, sagt zum Beispiel dieses Gabler-Wirtschaftslexikon, das ist das Erste, was man dazu findet, wenn man nach der sozialen Robotik guckt. Und da sieht man halt die Verbindung dieser Begriffe des Sozialen, des Choreografischen, der Robotikentwicklung und so weiter. Und so sollte man sich halt in der Entwicklung von maschinellen Bewegungsabläufen im Rahmen auch des neuen Arbeitens genau überlegen, wie etwas wirkt und wirken soll, beziehungsweise was es bewirkt. Es scheint nämlich bemerkenswert, wer dann wem welche Abläufe vorgibt und zu welchem Preis. Also ich denke da eben an dieses Infineon-Beispiel. Das ist ganz lustig und funktioniert, aber die Leute passen sich an den Roboter an, obwohl im Usability-Zeugs und so wird immer geredet, dass die Maschinen müssten sich an die Menschen anpassen. Da hat es schon andersrum funktioniert. Und diese Grundannahmen oder Regeln, auf denen das basiert, können ja ihrerseits auch Stereotype beinhalten. Das wissen wir wiederum auch aus den Diskussionen zur Menschenähnlichkeit von Robotern, wenn denen dann irgendwelche pauschal Image-Sachen mit verbraten werden, damit sie für uns irgendwie fürchterlich menschlich wirken. Dabei kann man das alles auch transparenter eingehen. Aber das ist ein anderes Thema im Rahmen der anthropomorphen Robotergestaltung, da so eine Transparenz an den Tag zu legen, damit den Leuten weiterhin einfach klar ist, das ist ein Roboter und das darf er auch sein und wofür der da ist. Und so ähnlich, diesen Transparenzbegriff könnte man natürlich auch auf dieses Choreografische anwenden, was bisher noch relativ selten reflektiert wird. So, fertig.
Danke, Manja. Im Chaos sagen wir seit Jahrzehnten, man kann mit Computern Kunst und Schönheit schaffen. Das haben die sich auch überlegt. Die Philosophen, das merkt ihr schon, sind Leute, die mit viel Prozess- und Methodenkompetenz strukturiert über Dinge nachdenken und über vieles, was uns auch angeht. Wir machen hier Workshop für die Kinder und lassen die Kinder kleine Roboter zusammenlöten. Damit bringen wir den Kindern früh in ihrer Entwicklung auch ein Roboterbild bei und eine Norm und eine Bewertung des Zusammenarbeitens mit Robotern und entweder eine Tatsache oder eine Illusion der Interaktion und der Gestaltungsmöglichkeiten. Und das sind Sachen, wo wir das Nachdenken aus dem Chaos mal mit dem Nachdenken der Philosophen verschränken sollten. Ihr merkt auch, wir schreiben ein paar Zeilen Code und schreiben irgendwelche Pads voll und die sind dann auch irgendwann wieder weg und vieles ist recht flüchtig, während die Philosophen über alles sehr gründlich nachdenken, alles sehr gründlich aufschreiben und daher auch jetzt noch wissen, was vor 100 Jahren schon mal einer bedacht und aufgeschrieben hat. Da können wir vielleicht auch ein bisschen voneinander lernen. Denn wozu führt das? Naja, also Mensch-Maschine-Interaktionen werden nach allem, was wir jetzt wissen können, wahrscheinlich wichtiger. An unseren Arbeitsplätzen, wenn und soweit es sie dennoch gibt und sofern sie sich verändert werden. Und darüber denkt Manja nach. Manja, erzähl uns mal, Nadine, Entschuldigung, Manja hat nachgedacht, Nadine hat auch, kommt jetzt mit der Arbeit nach.
Nachdenken, fertig.
Nadine, erzähl uns mal, wie das mit der Arbeit in Zukunft philosophisch so sein wird.
Ja? Okay. Genau. Hört ihr mich? Ja. Gut. Kurze Korrektur zu Beginn. Der Workshop nächste Woche geht zum Transhumanismus. Wahrscheinlich auch eine Sache, die euch interessiert, aber darüber werde ich jetzt nicht sprechen, sondern ich wollte euch ein paar Gedanken mit euch teilen, und zwar zum Thema digitale Vernetzung und Arbeitswelt, genauer zu unserem Begriffsverständnis von Arbeit. Und wir beobachten ja alltäglich, dass digitale Vernetzung unseren Alltag und unsere Arbeitswelt verändert. Das betrifft einmal die Vernetzung von Menschen durch die Nutzung digitaler Kommunikationskanäle wie die klassische E-Mail, WhatsApp, Skype, etc., aber eben auch die Vernetzung von Geräten, wie sie im Rahmen von IoT diskutiert wird, aber auch umgesetzt wird. Egal, ob wir einkaufen gehen, in Bereichen der Bildung oder Unterhaltung, im Familien- und Freundeskreis, aufgrund digitaler Vernetzung verringert sich bekannterweise in vielen Bereichen die Notwendigkeit, vor Ort zu sein. Und das eben auch im Bereich der Arbeit. Hier steht ja nicht nur das Thema Industrie 4.0 mit dem Stichwort Automatisierung im Zentrum der Diskussion, sondern eben auch damit verbunden die Entstehung neuer Berufe, aber auch eben die Veränderung herkömmlicher Berufe samt der gesellschaftspolitischen Auswirkungen, die damit impliziert sind. Fragen, die oft diskutiert werden in dem Zusammenhang sind, werden Arbeitnehmer bald durch Maschinen ersetzt? Welche Berufe sind betroffen? Welche Auswirkungen haben solche Entwicklungen auf unsere Wirtschaft? Vor dem Hintergrund digitaler Vernetzung verändern sich aber nicht nur die Berufe oder die Produktionsstätten, sondern eben auch unser Verständnis von dem Begriff Arbeit. Und ich frage mich, was verändert sich an diesem Verständnis und welche Auswirkungen könnte das haben? Und das würde ich dann auch gerne mit euch, würde ich gerne zur Diskussion stellen. Dazu erstmal ein klitzekleiner Ausflug in die Geschichte. Wenn man nämlich die Geschichte der Erwerbsarbeit betrachtet, fällt auf, dass es ein Charakteristikum gibt, das die Berufswelt der letzten 200 Jahre geprägt hat, nämlich die außerhäusliche Erwerbsarbeit, also dass wir eben zu einem Arbeitsplatz gehen, an dem wir arbeiten. Historisch betrachtet hat sich diese Form der Erwerbsarbeit mit der Ausbildung und Ausweitung von Lohnarbeit, einer zunehmenden Urbanisierung und weiterschreitenden Industrialisierung ab Beginn des 18. Jahrhunderts langsam, aber allmählich in Europa ausgebreitet und sich letztlich zu einer dominanten Form der Erwerbsarbeit entwickelt. Dem ganzen Haus als eine Einheit von Familien- und Arbeitsorganisation, wie wir es zum Beispiel aus der bäuerlichen Hauswirtschaft kennen und woran man sich das ganz gut vorstellen kann, wurde gerade im städtischen Raum ein Konzept der außerhäuslichen Erwerbsarbeit entgegengesetzt. Damit verknüpft sind auch Entwicklungen im Bürgertum. Denn gerade dort, wo diese außerhäusliche Erwerbsarbeit ausgeführt wurde, verknüpfte sich damit auch ein Konzept von Freizeit als eine Zeit, in der eben nicht gearbeitet wird, als auch ein Verständnis von Privatheit als ein häuslicher Ort. Also man ging nach der Arbeit nach Hause in einen Bereich, der der Familie gehörte. Mit Familie ist Vater, Mutter und Kinder gemeint, der fern von einer Öffentlichkeit war. Also es gab keine Kunden, Mägde oder Knechte und auch Dienstmädchen hatten sozusagen ihren eigenen Bereich, ebenso wie Kinder und das Ehepaar. Also können wir feststellen, dass Konzepte wie Privatheit im Sinne dieses familiären Ortes oder auch Freizeit sich in Abgrenzung zu dem Konzept außerhäuslicher Erwerbsarbeit entwickelt haben. Und wenn sich sowas dann verändert, können sich natürlich auch, also Arbeit verändert, können sich natürlich dann auch solche Konzepte mit verändern. Was wir auch feststellen können, ist, dass außerhäusliche Erwerbsarbeit über die Zeit einen zunehmenden Institutionalisierungsprozess durchlaufen hat und institutionellen Charakter trägt. Beispielsweise lassen sich Arbeitsverhältnisse als eine auf Dauer gestellte Form sozialer Ordnung beschreiben, in der auch Geltungsansprüche und Prinzipien symbolisiert werden, um die Legitimität dieser Ordnung zu stützen. Das ist ein Merkmal von Institutionen, was wir sozusagen, oder was ich meine, was wir auch bei der außerhäuslichen Erwerbsarbeit wiederfinden. Beispiele für diesen institutionellen Charakter sind beispielsweise Arbeitsverträge, die geschlossen werden, was die Relevanz der Einhaltung von Rechten und Pflichten auf Arbeitnehmer- wie Arbeitgeberseite symbolisiert. Auch die Orientierung an Arbeitszeiten und einem Arbeitsplatz können als Ausdruck von einem Ordnungsmuster verstanden werden, das eben durch solche Symbole stabilisiert wird. Die Auszahlung von Renten könnte vielleicht als ein weiteres Beispiel gelten, da sie abhängig von der geleisteten Arbeit sind und dementsprechend als ein symbolischer Ausdruck der Wertschätzung von geleisteter Arbeit interpretiert werden können. Dass solche Aspekte unsere Vorstellungen über den Begriff Arbeit prägen und auch mit diesem Begriff zum Ausdruck gebracht werden, sieht man beispielsweise daran, dass wir zwischen Ehrenamt, Hobby und Beruf unterscheiden. Also nicht jede Tätigkeit, die wir ausführen, ist Arbeit, sondern Arbeit ist ein entlohntes Beschäftigungsverhältnis mit einer entsprechenden Arbeitszeit. Aber auch wenn zum Beispiel das Arbeiten in verschiedenen kleineren Arbeitsverhältnissen, zum Beispiel von älteren Generationen, als ziellos oder nicht existenzsichernde Option empfunden wird, finde ich, drückt sich so ein bisschen dieses klassische Verständnis von Arbeit aus, Stichwort Normalarbeitsverhältnis. Wenn sich unsere Vorstellungen von Arbeit, Freizeit, Zuhause und Privatheit also erstens historisch entwickelt haben, und zwar auf der Grundlage ganz bestimmter sozioökonomischer Strukturen wie die Herausbildung außerhäuslicher Erwerbsarbeit, inwieweit verändern sich diese Konzepte dann durch eine zunehmende digitale Vernetzung und welche Konsequenzen könnte das mit sich bringen? Also was hat das denn für Konsequenzen, wenn wir eben nicht mehr vor Ort sein müssen, nicht mehr am Arbeitsplatz? Also wie schon genannt, digitale Vernetzung verändert sozusagen unser Mobilitätspotenzial. Verschiedenste Berufe lassen sich bei vorausgesetzter ausgebauter Infrastruktur von überall der Welt ausüben, wie der Begriff digitale Nomaden anklingen lässt. Meetings und Beratungsgespräche können problemlos über das Internet geführt werden. Nach einer Studie, die im Ärzteblatt veröffentlicht wurde, wünschen sich zunehmend mehr Ärzte E-Health-Anwendungen, wobei 41% der Befragten auch die ortsunabhängige Kommunikation als einen Vorteil benannten. Homeoffice wird ein immer beliebteres Konzept, das auch gesellschaftspolitisch vielleicht eine Alternative zu Teilzeitmodellen darstellen könnte. Das, was lange Zeit also ein zentrales Charakteristikum war, nämlich die Arbeitsstätte als der Ort, in dem eine Erwerbstätigkeit ausgeführt wird, verändert sich. Was heißt es, wenn heute noch jemand sagt, ich gehe zur Arbeit? Wo geht er hin? Beziehungsweise wie lange wird dieser Ausdruck ein uns bekannter alltäglicher Ausspruch bleiben, wenn die genannten Möglichkeiten weiter ausgebaut und genutzt werden? Zum einen sind mit diesen Tendenzen die bekannten Sorgen verbunden, nämlich die einer ständigen Abrufbarkeit durch den Arbeitgeber oder Kunden, der eine Verfügbarkeit der Arbeitnehmer voraussetzt, wenn sie schon nicht am Arbeitsplatz sind, und der damit verbundene Druck, der zum Beispiel bei dem Arbeitnehmer ausgelöst wird, dies auch zu gewährleisten, wenn er seinen Job behalten will. Damit verbunden könnten aber auch eben Veränderungen in unserem Verständnis von Freizeit sein. Was ist Freizeit dann noch, wenn es nicht die Zeit ist, die ich nicht am Arbeitsplatz sitze, es aber auch keinen festen Feierabend gibt? Ist Freizeit dann die Zeit, in der wir nicht arbeiten? Ist jede eingelegte Pause dann schon Freizeit? Und ist es freie Zeit, wenn ich eigentlich auf Abruf bin? Solche Überlegungen sind nicht neu, aber werden wohl auch nicht weniger aktuell. Rechtliche Regelungen können hier Abhilfe schaffen, denn gerade vor dem Hintergrund der Tendenz, dass Projektarbeit ein wachsender Bereich ist, der halt auch flexible Arbeitszeiten erfordert und nicht zwangsläufig an eine lebenslange Festanstellung geknüpft ist, wächst die Problematik, wie flexible Arbeit auch politisch und gesellschaftlich so gestaltet werden kann, dass sie eben sozial tragfähig wird. Wobei halt eben auch zu beachten ist, dass solche Formen von Arbeit auch viele Vorteile bieten können, wie halt zum Beispiel eine Alternative zu Teilzeitmodellen, und eben deswegen sollten sozusagen solche Entwicklungen nicht durch ungeachtete negative Nebenfolgen kompensiert werden. Auch die Konzepte von häuslicher Privatheit und von Zuhause können sich wie das Konzept Freizeit verändern, wenn Arbeit von tendenziell überall aus oder zumindest von zu Hause aus erledigt werden kann. Privatheit, also ich unterscheide das jetzt mal von Privatsphäre, Privatheit, so wie es quasi sich im historischen Verständnis entwickelt hat, kann dann entweder eingeschränkt werden, wenn sie halt weiter mit Häuslichkeit verknüpft bleibt, Oder das Konzept von Privatheit würde sich transformieren. Zu Hause wäre dann unter Umständen kein privater Ort mehr, wenn ich dort mein Büro habe, wenn ich dort meine Meetings abhalte, etc. pp. Auch die Produktion, die seit der Industrialisierung weitgehend zentralisiert wurde, also an Produktionsstätten standfand, an die Arbeitsplätze geknüpft sind, kann sich mit zunehmender digitaler Vernetzung verändern. Sie bietet die Möglichkeit, die Produktion wieder tendenziell nach Hause zu verlegen oder zumindest nicht an eine feste Produktionsstätte zu binden. Pläne oder Anleitungen sind online, am besten Open Source verfügbar, und wenn ich Glück habe, kann ich mir das, was ich will, an meinem 3D-Drucker drucken lassen. Oder ich schicke meinen Wunsch für meinen neuen Schuh an die smarte Fabrik, die stellt ihn her und schickt ihn mir vielleicht irgendwann per Drohne zu. Digitale Vernetzung im Bereich von Arbeit führt also dazu, dass sich die Arbeitspraxis zunehmend von dem Anspruch entfernt, der bisher mit dem Konzept von Arbeit verbunden ist. Geltungsansprüche, die durch den institutionellen Charakter von Arbeit symbolisiert und ausgedrückt werden, beispielsweise durch einen Arbeitsplatz, Arbeitszeiten, Vollzeitbeschäftigung, Festanstellung, verändern sich, weil sie durch die Praxis immer weniger legitimiert werden. Also vor Ort zu sein, wird weniger notwendig, befristete Verträge nehmen zu, es gibt einen Rückgang von Normalarbeitsverhältnissen. Was machen wir jetzt mit dieser Situation? Und da wäre halt mein Vorschlag, dass wir vielleicht anstatt ausschließlich an dem klassischen Arbeitsbegriff festzuhalten, also Arbeitsplatz, außerhäusliche Erwerbsarbeit, feste Arbeitszeiten, alles, was ich aufgezählt hatte, mit vielleicht auch der Konsequenz, das Potenzial vieler Entwicklungen nicht zu sehen, sondern vor allem die Risiken, sollten wir vielleicht unsere Vorstellungen von dem, was wir mit dem Begriff Arbeiten verbinden, transformieren. Anstatt den Blick nur darauf zu lenken, dass der Anspruch, der mit dem institutionellen Charakter von Arbeit bisher verbunden wurde, nicht mehr gewährleistet wird, sollte er auch darauf gelenkt werden, dass sich der institutionelle Charakter von Arbeit selbst verändert. Digitale Vernetzung führt nicht zwangsläufig zu weniger Arbeit, Stichwort Automatisierung, oder zu unsicheren Arbeitsverhältnissen, Stichwort der Arbeitnehmer als Unternehmer im Unternehmen durch digitale Vernetzung. Es zeigt sich auch die Tendenz, dass sich eine andere Form von Arbeit mit anderen Merkmalen entwickelt. Also nicht nur neue Berufe, sondern ein verändertes Verständnis von dem, was wir mit Arbeit bezeichnen, könnte sich hier auch entwickeln. Damit verbunden ist aber auch eine notwendige politische Diskussion und eine Reflexion der ökonomischen Strukturen. Vielleicht lässt sich so ein Konzept nur durch ein Grundeinkommen realisieren, um eben ein sozial tragfähiges Konzept von Arbeit zu entwickeln, das den bestehenden Tendenzen gerecht wird. Dass viele von uns, vermute ich mal, ehrenamtlich arbeiten oder projektorientiert oder von zu Hause aus oder als digitale Nomaden, ist also kein Zeichen des Verfalls von Arbeitsverhältnissen oder von Arbeitsmoral, sondern dessen Transformation.
Ja, danke. Vielen Dank. Ja, es gibt Leute im Club, die denken darüber nach, was wir den Leuten denn sagen, wenn die kommen und fragen, ja, Arbeit 4.0, Arbeit what überhaupt, wie könnte es weitergehen? Viele von uns haben ja durch Versuch und Irrtum auch schon seit Jahrzehnten am eigenen Leibe erfahren, was es heißt, nicht so zu arbeiten wie die anderen, und so angenehm wir das endlich normale Leute-Gefühl im Chaos irgendwie finden, so sehr leiden wir manchmal unter der Interaktion mit denen da draußen. Jetzt kommen zum Teil die Gutwilligen wie die Gewerkschaften und sagen, könnt ihr uns nicht sagen, was kommen wird, aber sie tun das natürlich auf einer Basis einer 100-jährigen Erfahrung aus einer Welt, die vielleicht bald nicht mehr sein wird. Es kommen interessanterweise die Kirchen und stellen moralische Fragen und sehen da für sich irgendwie auch eine soziale berufene Funktion. Und andere kommen noch nicht mit Frage, aber sie drücken sehr große Sorgen aus, zum Beispiel die Arbeitgeber oder auch manche Politiker. Und wir versuchen gerade ein bisschen rauszugehen aus dem, was wir hier machen. Also der Chaos Computer Club Dresden hat hier in der Nachbarschaft einfach mal plakatiert und eingeladen und gesagt, kommt doch mal her und schaut, was hier passiert. Und darauf müssen wir uns einstellen. Also die Art, wie wir Konferenzen, Kongresse machen, die Art, wie wir zusammenarbeiten, ist vielleicht für manche Menschen ein Teil der Lösung, die dringend gebraucht und gesucht wird. Nur müssen wir dazu lernen, mit den Menschen da draußen auch irgendwie zu kommunizieren und nicht nur mit den Normalen hier bei uns drinnen. Bevor ich da politisch weiterrede, sollte Paul uns erst noch mal erklären, wie die Philosophen das eigentlich sehen, wenn sie aufs Chaos schauen. Vernunft und Unvernunft.
Vernunft und Unvernunft. Das generell erklären, ja?
Wie du möchtest. Also du hast noch eine Viertelstunde Zeit.
Eine Viertelstunde. Okay. Also es wurde ja jetzt schon sehr viel gesagt, vielleicht produziere ich jetzt gar nicht so viel Text nochmal.
Redundanz ist manchmal gut.
Redundanz ist manchmal gut. Was mir, oder zum Begriff der Arbeit, glaube ich, sollte man auch noch dazu sagen, dass wir das, was wir jetzt heutzutage als Arbeit bezeichnen, keine Tätigkeit, die wir für uns selbst ausüben, für unseren...
Fass das Mikrofon mal etwas höher an. So ist schön. Wunder der Hochfrequenztechnik.
Wow. Baute. Die wir für uns selber ausüben, sondern wir produzieren ja für andere. Also sprich, die Tätigkeit, die wir ausüben, ist dafür da, etwas zu produzieren, das andere nutzen können, für das sie uns dann honorieren. Also wir üben Fremdproduktion aus und können dann auch nicht immer überschauen, wie das, was wir produzieren, genutzt wird. Sprich, wir sind da ein bisschen verantwortungslos, wenn wir über Arbeitsstrukturen nachdenken. Und wenn wir eigentlich davon ausgehen, dass wir uns auch moralisch weiterentwickeln, als Gesellschaft weiterentwickeln, glaube ich, muss man da auch in die Überlegung aufnehmen, dass ganz viel von der technischen und wissenschaftlichen Entwicklung unvernünftig ist. Also, dass wir auch vernunftmäßig gar nicht überschauen können, welche Handlung den größten Mehrwert für alle davon Betroffenen ausübt. Mit unvernünftig meine ich jetzt auch, wenn man technische Entwicklungen anschaut oder auch solche Leitbilder, unter denen die reflektiert werden, nicht das grob Unvernünftige, beispielsweise das Spukgespenst der künstlichen Intelligenz, was deswegen ein bisschen unvernünftig ist, weil der Begriff einfach doppeldeutig ist. Das heißt, wir projizieren auf Prozesse in Maschinen das, was wir aus unserer subjektiven Erfahrung als Intelligenz wahrnehmen. Und dann natürlich auch projizieren wir oder wird darauf projiziert, dass es auch möglich sein könnte, über zunehmende Rechenleistung ein intelligentes Subjekt in eine Maschine zu bauen. So wie wir uns selber wahrnehmen, wie auch unsere Selbstwahrnehmung biochemisch strukturiert ist, ist das eher unwahrscheinlich.
Okay, aus philosophischer Sicht eher unwahrscheinlich.
Ja, zumindest wenn wir jetzt sagen, okay, wenn ich davon ausgehe, ich reflektiere selbst und nenne das dann eine Intelligenzleistung, dann ist das natürlich was ganz anderes, was in Schaltkreisen passiert. Mhm. Wenn man so weit geht, dass man sagt, okay, man kann dann auch neuronale Strukturen biologisch nachbauen, dann ist das wieder was anderes so, aber dann kann man auch überlegen, ob das schon wieder so nah an unserem Körper ist, dass da diese Analogie durchaus begründet sein kann. Unsere Körperlichkeit, gerade was jetzt auch Intelligenzleistungen angeht, ist auch deswegen wichtig, weil das, was wir Intelligenz nennen, ja auch herausgebildet wird in unserer Entwicklung. Und an erster Stelle sind dann sensomotorische Reize als Stimuli, die unsere Wahrnehmung prägen, darauf aufbauend ergeben sich Verhaltensstrukturen, Handlungsstrukturen und erst die Reflexion davon ist dann, wo man landläufig die Intelligenz ins Spiel bringt. Warum ist das so wichtig? Weil, wenn wir die technische Entwicklung anschauen, auch überlegen, wie wir zu Zukunftsbildern kommen, daran klar wird, dass viele Verhaltensschemata, wie Manja ja auch angesprochen hatte, einfach irrational sind. Also irrational in der Weise, dass wir durch Nachahmung, dadurch, dass wir schauen, wie sich Menschen in unserem Umfeld verhalten, unser eigenes Verhalten anpassen und das überhaupt auch gar nicht reflektieren oft. Und dann sind es diese Verhaltensschemata oder sind es auch Aspekte unseres Handelns, die wir nicht vernunftmäßig lernen, also das heißt nicht Dinge, die wir auswendig lernen, sondern Dinge wie das sehr klassische Beispiel des Maschinenschreibens, dass man eher mit behavioristischen Theorien erklären kann. Also sprich, ich versuche immer wieder an der Tastatur zu schreiben, schließe die Augen dabei, lerne das Stück für Stück, dann ist das, dann präge ich mir das körperlich ein. Und das Maschinenschreiben ist ja auch in der evolutionären Ökonomie ein herausragendes Beispiel dafür, dass sich solche Lernstrukturen in technischen Artefakten weiter manifestieren und dass über die Ausgestaltung von technischen Artefakten auch Ordnungsstrukturen dann geschaffen werden. Also auch die Hoffnung, dass wir immer freier werden über die Digitalisierung, scheint da
könnte möglicherweise
fraglich. Ja. Genau, also so viel zum Thema Unvernunft. Wichtig ist das, wenn man jetzt sagt, okay, wir entwickeln sich wissenschaftliche Disziplinen oder wie entsteht aus einer technischen Praxis eine wissenschaftliche Disziplin, wie werden auch soziale Verhältnisse geschaffen, dann sehen wir, dass einmal dieser Schaffensprozess quasi kreativ wirkt, dass man auch Innovationsprozessen sich überlegt, wie sollen die Sachen sein und dann das in einem technischen Artefakt manifestiert. Dann sehen wir jetzt gerade auch in der Moderne, dass verschiedene Bereiche ineinander greifen. Also die Politik und der Staat sind keineswegs mehr die absoluten Machthaber über soziale Verhältnisse, sondern die technischen Mittel, die wir haben, haben einen weit größeren Einfluss auf die sozialen Verhältnisse. Die technischen Mittel, die wir haben, sind auch auf wissenschaftlichen Kenntnissen aufgebaut und dienen ihrerseits auch wieder dazu, Phänomene zu konstituieren, die Grundlage wissenschaftlicher Theoriebildung sind. Also wenn man über Bewegungsdaten, soziale Interaktionen erfassen kann oder dergleichen, stellen sich natürlich auch für sozialwissenschaftliche Fragestellungen oder dergleichen ganz neue Herausforderungen.
Paul, vielen Dank bis hierhin. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie Leute nachdenken, die sich an uns wenden und sagen, was habt ihr denn dazu beizutragen? Ich sagte es eben schon, wir sind dabei, da hinauszugehen und den Leuten da draußen mehr davon zu erzählen, was wir machen. Und einige davon kommen auch zu uns. Das hier ist ein Beispiel davon. Da draußen entwickelt sich ganz viel Komplexität und Unsicherheit. Jeder von uns weiß, wie sich das anfühlt, wenn man mal irgendwas gebaut hat, was dann außer Kontrolle gerät und was man irgendwie wieder einfangen muss oder was Fehler produziert, an die man dann doch nicht hat denken können. Und wir wissen auch, was passiert, wenn man keine Antworten oder keine zufriedenstellenden Antworten gibt auf die Unsicherheit und die Fragen der Leute da draußen. Das könnte dann möglicherweise in eine Richtung abbiegen, die insbesondere wir auf gar keinen Fall wollen können. Damit referiere ich auch auf die Diskussion im Club. Ist der Club eigentlich politisch? Ist man eigentlich im Club wegen Technik, wegen Politik oder vielleicht auch wegen der Ethik? Das wäre hier so ein Beispiel. Von Hackerethik reden wir ja schon lange. Das könnte vielleicht auch eine Plattform sein, hinsichtlich der Frage, was können oder was müssen wir zu dem, was da draußen passiert, aus unserer Perspektive, in unseren Erfahrungen, einfach mal dringend beitragen. Ja, es wurden nicht nur Plakate ausgehängt, sondern die Lage im Club ist ja immer volatil. Als Podcaster weiß ich, dass auch Radio wichtig ist. Es gibt hier im Zentralwerk ein Studio vom Colloradio und ich darf eine Ansage machen, die euch überraschen wird. Ab 14 Uhr sitzen wir im Colloradio-Studio und werden noch mal ein bisschen was davon erzählen und das Ganze wird live versendet auf 99,3 oder 98,4 Megahertz.
Und dann wird noch gesagt, wir kommen immer hierher, ja?
Also wir ja, werden. Genau. Also diejenigen, die den Livestream gucken und in Dresden und Umgebung wohnen, 99,3 oder 98,4 Frequenzmodulation ab 14 Uhr, mehr Technikphilosophie. Ansonsten alle, die die Suchmaschine ihres jeweils geringsten Misstrauens bedienen, netphiltech.org oder einfach Technikphilosophie Dresden eingeben, dann wird euch hoffentlich irgendwie geholfen und dann seht ihr die Damen und Herren auch weiter. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen geholfen. Ob der Hirnlüfter im Einzelnen eingetreten ist, werden wir mal sehen. Ich habe jetzt die Bitte an euch, ich würde gern ein Mikrofon nehmen, abschließend Kommentare zu geben. Für Frage und Antwort haben wir nicht so viel Zeit, aber es gibt vielleicht den einen oder anderen, der eine Minute oder zwei Minuten was sagen will, was dann auch noch auf die Aufzeichnung soll. Und ich nehme jetzt einfach
bisschen
mal
ein bisschen ins Gespräch kommen.
Willst du mal den
soll ich mal?
Mikrofon? Du kannst einfach darunter gehen mit deinem Mikrofon. Wir sind ja mobil Gut. Und modern und Technik ausgerüstet. Und ich bitte euch, wenn ihr Lust habt, um euren Kommentar zu dem, was wir hier angerissen haben.
Bisschen ins Gespräch kommen.
Keine Kommentare? Ah, da ist was, da ist ein Kommentar.
Vielen lieben Dank für die schönen Perspektiven, die ihr uns hier bietet. Ich habe zwei Gedanken. Ich denke, wenn man so, ich erlebe das selber, die Arbeitswelt und die Hobbywelt oder die Hackerwelt oder wie auch immer, wird sich verschmelzen in einer Art und Weise. Aber wisst ihr was, für mich ist dann Freizeit, wenn ich das Internet ausschalte. vielleicht ist es so, wenn die Möglichkeit noch besteht, dann, dann denke ich mal, können wir dann noch weiter gut ja, in die Zukunft schauen.
Mhm. Okay. Zeigt mal dem Paul auf, wenn ihr das mit da hinten, da ist eine Hand oben.
Ich bin auf dem Weg.
Ja.
Ja, das geht quasi auch direkt an dich.
Du musst ganz dicht in das Mikrofon sprechen, ja, als wolltest du es essen.
Das geht jetzt quasi auch an den Punkt von Paul, den ich ein bisschen enttäuschend fand, weil er das halt nicht begründet hat, von wegen, warum künstliche Intelligenz irgendwie nicht funktionieren könnte oder sowas. Also die Frage ist doch, man müsste einmal sagen, wie funktioniert Vernunft und wieso könnte sie nicht in den Maschinen funktionieren oder wieso würde man sie nicht in Maschinen bauen würden sollen oder wie auch immer. Mhm. Ja.
Mhm. Wieso funktioniert Vernunft?
Wie funktioniert Vernunft?
Wie funktioniert sie und wie könnte man sie in Maschinen abbilden?
Ja, wieso nicht?
Wir werden versuchen, darauf zu reagieren. Weitere Kommentare?
Soll ich darauf reagieren? Oder? Okay,
Du musst in ein Mikrofon sprechen, sonst können alle anderen nicht daran teilhaben. Das Mikrofon kommt zu dir.
Ja, vielleicht so rumgedreht. Also wie unvernünftig müssen wir Menschen werden oder wie sehr müssen wir unsere Vernunftstandards senken, um dann, sagen wir mal, künstliche Intelligenz für vernünftig zu halten?
Ja, Manja sagt ja. Wir versuchen auch darauf zu reagieren. Paul, nimm das Mikrofon mit, vielleicht noch weitere Kommentare.
Noch mehr?
Da ist noch ein Kommentar.
Ja, für mich ein Gedanke, was die moderne Arbeitswelt angeht, das Thema Homeoffice etc., was ihr angesprochen habt. Aus meiner Lebenswirklichkeit muss ich sagen, glaube ich nicht so richtig dran. Also ich sehe schon, dass sich da was verändert und dass das zunimmt. Aber ich glaube auch, dass das eine Diskussion ist, ein wenig aus dem Elfenbeinturm heraus, von einem Milieu letztendlich, dass es in seinem Umfeld natürlich vermehrt wahrnimmt und auch selbst halt so betreibt. Aber dass die meisten oder viele Arbeitsverhältnisse, die wirklich noch lokal an einem klassischen Arbeitsplatz, wie wir ihn bisher kennen oder gekannt haben, immer noch stattfinden müssen und das eben nicht alles ins Homeoffice oder sonst wo digital verlegt werden kann, sondern dass Arbeit immer noch an einem definierten Arbeitsplatz abseits der eigenen Wohnung stattfinden muss, also wirklich so handwerkliche Sachen oder irgendwelche technische Dinge, die können einfach nicht über, keine Ahnung, PC und dergleichen vorgenommen werden, also so geistige Arbeiten sind das ja meistens, sondern wirklich praktische Arbeiten. Und ich glaube, dass man da ein bisschen so einer selektiven Wahrnehmung unterliegt in einem bestimmten Milieu. Das würde ich halt gerne in Frage stellen, dass diese Entwicklung halt nicht komplett so letztendlich abgeschlossen werden wird und immer noch diese alten Arbeitsverhältnisse bestehen bleiben.
Ja, wichtiger Hinweis, im Milieu sind wir auch da. Gleich dahinter ist noch eine Hand mit einem Kommentar. Milieu sind wir ja auch.
Ja. Ne? Ihr habt ja so ein bisschen den Begriff Arbeit neu abgesteckt und ausgeweitet und verändert. Und ich würde es ganz spannend finden, wenn ihr da mal ein bisschen Wortglauberei um die Begriffe Arbeitnehmer und Arbeitgeber betreibt.
Mhm. Auch ein wichtiger Hinweis, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, das ist ja auch eine Bewertung. Noch Kommentare? Da ist noch ein Kommentar.
Ja, ich wollte noch einen Film empfehlen, den habe ich gerade gestern zufällig wieder gesehen, von Lutz Dambeck, Das Netz. Der betrachtet nochmal so die Anfänge von Internet und so weiter und da geht er halt auch viel auf den ganzen Konflikt ein, den wir jetzt immer noch besprechen. Und das ist, glaube ich, total spannend, nochmal sowas anzugucken. Der Film ist, glaube ich, schon 2001 oder so. Mhm. Genau, und wir reden quasi eigentlich immer noch über die gleichen Themen und das ist alles gar nicht so neu letzten Endes.
Mhm. Genau.
Ja, richtig. Ja. Also klar, Automatisierung, der Industrialisierung hat es ja schon angefangen, nicht? Mhm. Insofern wird da manches auch immer wieder neu gemacht.
Noch ein Kommentar? Wenn nicht, dann sind wir jetzt so dermaßen pünktlich fertig, das ist geradezu unchaotisch. Und dann wollte ich mich einfach nur ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr um die Zeit mit uns mitgedacht habt und uns Input gegeben habt. Vielen Dank.